auch zur 63. Folge. Fizi, dürfen wir natürlich welchen Werbepartner begrüßen?
Natürlich unseren Werbepartner AG1 von Athletic Greens. Zum, ja, x-ten Mal dürfen wir euch unseren Partner vorstellen. Und was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist es deine Nährstoffversicherung. Und zwar für wen?
Für den ganzen Tag.
Genau.
Und man kann es nicht oft genug sagen. Und deswegen ist es auch wieder unser Partner. Du kannst dich ernähren, wie du willst. Vergessen tust du wahrscheinlich immer was. Und das fängt Athletic Greens auf.
Mit 75 essentiellen Vitaminen, Nährstoffen und Mineralien.
Richtig. Was kommt bei unserem Begrüßungspaket noch on top?
Ja, die 5 Travel Packs to go natürlich, die du locker mitnehmen kannst, ohne dass du diese riesen tolle mittlerweile Metallgefäß mit dir schleppen musst. Und natürlich, ja, guck mal raus, wichtiger denn je, ein Jahresvorrat an dem Sonnenvitamin. Und zwar, das ist das Vitamin
D. Und egal ob Paleo, Keto, Vegan, du kannst es auf jeden Fall nehmen. Es ist verträglich mit allem und weniger als 1 Gramm Zucker kommt dir entgegen. Ne?
Genau, meine schlanke Linie ist damit gerettet. Und du wirst es auf Mallorca sehen, ich werde rank und schlank sein. Und natürlich dank auch AG1, was kann es noch? Es ist die Darmgesundheit, das Mittagsloch.
Alles, Regeneration.
Natürlich.
Geistige Fitness, ne?
Ja, die kommt uns beiden sehr gut zu. Ja. Alles dabei, du kannst es ausprobieren. Du hast 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Test es einfach, probier es, überzeug dich selber und mach das Abo und lass es dir nach Hause schicken. Du musst nicht mal nachbestellen.
Das ist richtig. Und wenn ihr noch Infos braucht, alles in unseren Shownotes und wer es ausprobieren will, auf www.athleticgreens.com/Vatasia. So ist es. Nochmal www.athleticgreens.com/Vatasia. Kannst du dir dein persönliches Paket nach Hause schicken lassen. Probiert's aus und weiter geht's.
Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jede Ausrede zählt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 63. Ausgabe von dem wichtigsten Podcast der Welt, dem Jedermann-Podcast. Vor mir darf ich ja zum Glück meinen Lieblingsgesprächskollegen begrüßen. Fit, gesund, ja, wie sage ich immer, seit neulich. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir das Pucki-Fähnchen im Gravelwind. Herzlich willkommen, Daniel Fietz.
Ja, hast du aber wochenlang für geübt. ich habe gar nichts. Es ist so ruhig, ist nichts passiert. Mir gegenüber ich fange zum 5. Mal seit dem 1. Januar an zu trainieren. Jetzt fange ich aber an zu trainieren. Jetzt mache ich wirklich. Jetzt ziehe ich auch mal durch. Andi, da bin ich im Skiurlaub. Florian eben, schönen guten Tag. Und der Januar, wir hatten noch gar nicht wirklich Zeit, mal richtig selber zu quatschen. Es ist ein Highlight, jagt dann den nächsten.
Ja, der Terminkalender ist voll, aber ich habe jetzt vor 2 Tagen wirklich wieder angefangen.
Ich hab gestern zum ersten Mal Intervalle trainiert, ey. War nicht die beste Idee.
Ja, aber auch heute, du sagst, jedes Highlight jagt das nächste. Auch heute haben wir einen Gast bei uns
natürlich
im Studio. Ja, ich sag mal so, wie hast du es geschafft, dass Fietz weich geworden ist und sich ein Gravelrad gekauft hat? Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Junior Product Manager Road von Canyon, Matthias Eurich. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, danke dafür. Ob ich denn wirklich der überzeugende Faktor gewesen bin bei der Entscheidung zum Grizzle, gell? Grizzle.
Ja.
Das müssen wir noch rausfinden heute. Aber wir sind hier unter uns, ihr dürft auch gerne Matze zu mir sagen. Dann fühle ich mich auch eher angesprochen wie mit meinem vollen Titel.
Alles das klar. Hast du denn bei dem Rad, was er hat, schon mal vorweggenommen, du sagst, du bist 2 Jahre bei Kind, hast du da noch deine Finger im Spiel gehabt oder?
Ich durfte am Anfang, wo ich noch wirklich neu war, ich war ja ein Pandemiekind bei Canyon, so voller Lockdown und ich renne da ins Team, durfte ich schon dabei sein bei den Weeklies zu dem Projekt. Entscheidungsträger war ich da auf gar keinen Fall, da war ich noch viel zu jung und da gibt's sehr, sehr viele andere, ja.
Also hast du mit der Farbe nichts zu tun?
Oh, Farbe. Farbe ist immer ein gutes Thema. Lass uns über Farbe
das
sprechen.
Ich habe das schöne Pink. Es gab ja kein
apropos
Grün.
Apropos Farbe, gute Überleitung. Vor mir steht Gold. Das hast du uns mitgebracht. Sag was dazu.
Ja, ich darf ja auch hier offiziell behaupten, oder ich darf auch offiziell sagen, dass ich gebürtiger Allgäuer bin. Oh, schöner Flaschenöffner. Ihr scheint was mit Fahrrädern zu tun zu haben.
Nee, nur wir reden darüber.
Ja, genau, vielleicht darf ich, ich darf schon auch Werbung machen.
Also ja, das klar.
Das ist mein Lieblingsbier aus dem Allgäu. Sie haben auch jetzt auch schon ein eigenes Rennen etabliert, das Zöttler Gold Race.
Rennen.
Jedermann also, Rennen?
Jedermann Rennen.
Ach, also, findet das statt?
Juno. Oh, da bin ich jetzt nicht sicher.
Werden wir rausfinden.
Erste Ausgabe, Team Zipfelklatscher. Shoutout an die Jungs, das war ein wunderschöner Tag mit euch.
Team Zipfelklatscher. Im Allgäu sagt man Zipfel zu?
Zu der Männlichkeit.
Zum auch. Pillemann.
Ja, 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 aber Klatscher?
Applaudieren.
Ah, okay, jetzt komme ich rein, okay.
Gut, unser kleines Team, unser Team darf, nein, Team sind wir nicht, wir sind Freunde und fahren gern Fahrrad. Dafür müssen wir kein Team sein. Zurück zu Zöttler. Die haben ihr eigenes Rennradrennen und sponsern auch alles an coolen Events im Allgäu. Und das cool. Darf man unterstützen, finde ich, indem man das auch hier in den hohen Norden exportiert.
Hohen Norden sind wir nicht. Wir sind ja quasi in der Mitte, aber wir senden ja global aus.
Ah ja, ja, okay.
Also, okay. Nee, hau raus. Also, wenn probieren. Du was sagen willst, empfehl das ruhig, das Bier, das Rennen. Kommen wir mal vorbei. Weißt du, wie viel Starter da am Start waren?
Ich bin ganz schlecht in sowas.
Gefühl.
Erste Ausgabe, das ist ja ein Zweitagesmodus am Freitag oder war es am Samstag, genau, fährt man ein Zeitfahren, ein Teamzeitfahren, um seine Startposition zu erfahren für die große Rundfahrt dann am Tag drauf.
Wie groß darf ein Team sein?
Minimum 4, Maximum 8 oder 6. So cool. Mittelgroß.
Ja, cool,
wir waren leider außerhalb der Wertung, weil ein Kumpel hatte einen Autounfall. Alles gut gegangen, aber deshalb konnten wir an dem Teamzeitfahren nicht starten.
Ah, okay.
Aber an dem großen Tag waren wir dann alle beieinander. Und das ist ein wir haben es eher als Rundfahrt oder als Tages-RTF genutzt. Mhm. Man kann das auch richtig im Race-Modus. Ja, Allgäu. Entschuldigung.
Deswegen.
Also man fährt direkt am Anfang hoch nach Balderschwang. Das ist ein Pass, ein wirklicher Pass. Und dann wieder zurück Richtung Oberstdorf rein und dann so ein bisschen in der Ebene und dann fährt man das Oberjoch hoch. Schöner Pass, schön knackig.
Pässe, das heißt, wie lange, wie viele Kilometer hat das rein?
Ich glaube 130, 135.
Doch, also aber alles abgesperrt? Wenn du
Also man fährt dann teilweise auf Radwegen, die dann schmähleer sind, aber das zieht sich so auseinander. Also
durch die Pässe
nach 10 Kilometern, wo man auf der Bundesstraße fährt, kommt der Pass. Und danach ist Feierabend. Ja, danach, da können dann ein paar Bergflöhe können vorne rausfahren und der Rest, der schwitzt da. Ja.
Ja.
Ja, das war schön. Ich werde hoffentlich im Sommer wieder mitfahren können, bin auch nicht ganz sicher.
Ja, mal gucken, vielleicht sind wir auch am Start.
Ich Bergfluh. Ich habe bis dahin abgenommen mit unserem Wunderdrink.
Ja, vom Teller. Erzähl kurz mal was über dich. Wie alt bist du? Wie lange bist du bei Canyon?
2 Jahre.
Genau, wie alt bin ich? Ich bin 28 Jahre jung oder alt, je nachdem wie man es sieht.
Für uns jung.
Für euch jung. Ich bin seit 2 Jahren bei Canyon. Ich habe davor studiert, wie man das so macht als junger Mensch. Habe dann so einen kleinen Exkurs auch schon in der Fahrradbranche gehabt. Da war ich bei MyEsel, ein Startup aus Österreich, aus Linz, wo Holzfahrräder entwickelt werden. Mhm. Und dann hatte ich dort nicht viel weiter gemacht, weil ich noch eine kleine Reise gemacht hatte und von dort bin ich dann zu Saucony gewechselt. Kurzer Exkurs dann in die Laufbranche.
Ja.
Und dann genug gelaufen, zurück in die Radsportbranche und eben bei Canyon gelandet als Produktmanager.
Wie lange fährst du schon Fahrrad?
Fangfrage. Ich fahre schon sehr lange Mountainbike, weil im Allgäu damals irgendwie Rennradfahren noch nicht so ganz angekommen war. Und ich mache schon sehr lange Radreisen. Früher war das noch total uncool, so mit den Eltern am Fluss entlang Radreise machen. Heute
mit Gepäck? Und dann
heute nennt man das Bikepacking.
Heute
und das
ist das
Typischste, was man so tun kann. Mhm. Und da wurde ich früher mal mitgeschleift.
Cool.
Und dann kam so ein bisschen übers Mountainbiken so die Passion
auch
auf.
Rennen Mountainbike oder?
Wenige. Okay. Wir hatten da mal so ein 24-Stunden-Rennen, was vom Onkel von einem Kumpel gesponsert wurde. Da sind wir ein paar Mal mitgefahren.
Mhm.
Das war aber auch eher so Überleben. Also ein 24 Stunden, ihr kennt es ja wahrscheinlich auch vom Nürburgring.
Ja.
Da konnten wir jetzt bei weitem nicht vorne mitfahren.
Ja, geht doch um Spaß.
Ja. Und dann ging es weiter, also auf dem Rennrad, was ich dann mal geerbt hatte. Ein wunderschönes Francesco Moser.
Oh.
Wurde mir leider in Köln geklaut. Also wenn einer dieser Hörer ein blau, silber, gelb, fade Francesco Moser auf eBay Kleinanzeigen sieht, das ist meins. Größe 54.
Ja.
Ja, mit Ambrosio-Laufrädern.
Oh, aber ich komplett. Und Camperschaltung.
Nee.
Was?
Shimano.
Was?
Entschuldigung. Ja, da war dann das Kleingeld irgendwann aus.
Oh, ja. Ambrosio. 32 Speichen?
Ja.
So richtig klassisch.
Richtig klassisch.
Welche Narben?
Au, oh, ich glaube, das sind 105er Narben. Shimano.
Ja, oh, schön. Ambrosio-Felge. Oh, schön. Wollte ich mal haben. Ja. Hat's nie für gereicht. Muss dann mal.
Ja, und mit dem bin ich dann auf dem TR gelandet, ja. Und auch nie wieder weggekommen.
Wie viele Räder hast du aktuell?
Oh, privat tatsächlich nur noch 3. Mein Mountainbike habe ich meinem Schwager geschenkt, weil ich tatsächlich überhaupt nicht mehr Mountainbike fahre. Ich fahre nur noch halt Schotter. Dieses Gravel soll ja ein Trend sein.
Ja, habe ich gehört, ja. Setz dich aber
nicht durch. Ich habe einige, also das ist vielleicht der große Vorteil. Einer der großen Vorteile, wenn man in der Radsportbranche arbeitet, man hat immer sehr viele Fahrräder.
Habt ihr so eine Art Fuhrpark? Das heißt, wenn du mal irgendwas, also dann hast du da Zugriff schnell.
Ja, wir haben einen Bikepool. Da kann jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin immer jedes Fahrrad, was bei Canyon gibt, für 7 Tage mal antesten. Und dann innerhalb von der R&D haben wir natürlich auch Riding Sample, mit denen wir so viel Kilometer fahren müssen, dürfen, wie irgendwie möglich.
R&D heißt?
Research and Development. Also die Entwicklungsabteilung.
Ihr testet quasi selber.
Ja, ja, also wir sind auch selber unsere besten Kunden.
Da habe ich einen Kumpel von mir, arbeitet bei einem Trekkerhersteller, den kennst du auch. Der ist, kein Spaß, in seiner Freizeit früher ist der, die mussten ja auch diese Kilometer oder Stunden runterrasseln.
Ja, klar.
Und der findet halt diese Maschinen so geil. Der ist dann, glaube ich, durch Hockenheim ist der mit so Riesentreckern gefahren, weil er es absolut geil findet.
Nee, also wir haben schon auch Riding Samples, nennt sich das halt dann, die in Prototypenstadien getestet werden, dass halt frühzeitig Probleme erkannt werden.
Ist
oder
das
auch
Arbeitszeit?
Offiziellerweise ist das Arbeitszeit.
Also du sagst dann so um 2 Uhr im Juni, schönes Wetter, Jungs, ich bin jetzt mal 3 Stunden testen?
Dürfte ich sagen, ja. Die Arbeit wird dadurch halt trotzdem nicht weniger.
Das ist
egal. Also Arbeit und Freizeit überschneidet sich da, wenn man seinen Beruf zum Hobby macht.
Sind Prototypen wie beim Auto, dass die hier so erlkönigmäßig, dass man die nicht erkennt? Weil wahrscheinlich im Koblenzer Ländchen hat wahrscheinlich auch die Konkurrenz so ein bisschen mal ein Auge drauf.
Also wenn man clever ist, dann stellt man sich mal einen Tag vor den Eingang bei Canyon, dann sieht man da vielleicht das ein oder andere. Aber wir kleben das schon ab. Ja? Okay, also wir passen da schon auf.
Wird dann schon links und rechts geguckt.
Aber dieser Probefahrt, es ist ja auch mal im Internet kursiert, verdiene 3.000 Euro im Monat mit Probefahrten, bla bla bla, die Hersteller suchen und, ne?
Okay.
Ja, das waren so Fake-Dinger, wo dann hieß, du musst dann erstmal 1.000 Euro bezahlen, um in den Pool zu kommen und dann wirst du eventuell ausgewählt,
okay,
weil alle heiß auf Probefahrten sind. Aber ich weiß nicht, du kannst das vielleicht auch sagen, irgendwann, also Probefahrten sind Arbeit, da sitzt du da drin mit einem PC, zum Beispiel im Auto ist es so, da werden verschiedene Fahrten simuliert, total monoton, total ätzend, das ist nicht so, wow, ich habe jetzt mal ein Ferrari und baller mit 300 über die Autobahn oder über Nürburgring. Also es ist schon.
Vor allem ist es ja auch ein Unterschied, wenn ihr Ingenieure da, also du im Autobereich, ihr guckt ja ganz anders drauf, wie wenn hier Vizas mal ein Rad, findest du das geil, ja oder nein? Also meine Meinung ist ja komplett gefühlsgesteuert. Spielt wahrscheinlich auch eine Rolle.
Emotional.
Aber wahrscheinlich ist das auch nicht uninteressant.
Aber worauf ich nochmal hinaus will, wenn er sich das Rad nimmt, das ist ja nicht, wow, heute ist das Wetter geil, ich fahre jetzt mal ins Café.
Nö, aber in die Berge, in Koblenz drumherum, schön.
Ja,
wie heißt das da, Grafen? Nee, wie heißt das da oben dir? Ach, wo die Seilbahn hochgeht.
Ach so, das
Ehrenbreitstein
ist der,
genau.
Die
Festung.
Festung Ehrenbreitstein, ja, genau.
Ich war mal bei der, als wir hier diese Bundesgartenshow hatten, hatten wir Betriebsausflug dahin, daher kenne ich das Ding.
Schön. Nee, ihr habt schon recht, also das ist teilweise auch Arbeit. Also gerade bei einem neuen Projekt, wo wir gerade dran entwickeln, da sagt dann der Ingenieur schon, hey, das und das sollten wir mal austesten. Und dann muss man halt bei 8 Bar jedes Schlagloch mitnehmen.
Ach, dann richtig so, genau, und heute.
Also ja, ich meine, das ist kein Spaß. Also klar, es macht schon auch Spaß. Mir macht Fahrradfahren Spaß. Aber es ist schon auch teilweise hart. Also dann muss halt mal auf dem Sattel bleiben, wenn ein Bodenschweller kommt, um einfach das Maximum rauszuholen, was auf so eine Sattelstütze einwirken kann. Oder einfach Hinterbautests, dass ich einfach auch das Fahrrad mal über seine Grenzen hinaus teste.
Aber du sagtest gerade die Ingenieure, also ihr habt quasi, du bist Junior-Produktmanager.
Ja,
das,
ganz genau.
Das heißt quasi. Ich stelle mir vor, du bist dafür zuständig, ihr habt ein neues Rad und du bist dafür zuständig, dass das zusammengebaut wird, dass die Einzelteile dafür da sind. Oder?
Jein. Also,
erzähl mal, was du so machst.
Was ich so mache? mein Tag bei Canyon.
Genau.
Das ist eigentlich ein großes Thema, weil als Produktmanager sind wir natürlich auch ein Team. So die Rennradentwicklungsabteilung ist nicht besonders klein. Mhm. Wir sind 4 Produktmanager und wir haben direkte Verantwortung für jeweils 1 bis 2 Bikes. Also bei mir ist es das Ultimate, das klassische Rennrad und das Grail. Das
stimmt, da stand in deiner E-Mail und genau.
Ja, genau, mhm. genau. Das heißt, erstmal darf ich für diese Fahrräder die Spec-Entscheidung treffen. Also welche Laufräder, welche Reifen, welche
Specs
Gruppe.
Sind Spezifikationen.
Spezifikationen,
aber so viel habt ihr doch gar nicht mehr. Ihr habt doch, also Cockpit ist doch Canyon, Sattelstütze ist Canyon. Also die Zug,
ja,
also,
ist doch gut,
du hast
oder?
Eine Schaltung und Laufräder, die du
ja, und klar,
hast, oder?
Also beim Gravelbike ist halt auch die Reifenwahl meiner Meinung nach immer eine sehr entscheidende. Da müssen wir halt dann auch mit Zulieferern Kontakt halten, dann, dass wir halt alle Neuentwicklungen von Zulieferern, Partnern immer auf dem Schirm behalten. Und das ist halt in einem jahresrollierenden Zyklus. Derzeit halt anders, weil ich glaube, das hat jeder mitbekommen, dass so die Bestellzeiten andere sind derzeit. Und dann haben wir da halt einfach damit zu tun, uns damit so auseinanderzusetzen, was kommt an das Fahrrad hin. Die zweite schönere oder auch sehr schöne Aufgabe ist natürlich innerhalb von so einem Entwicklungsprozess, einem Produktentstehungsprozess, dürfen wir sehr maßgeblich beeinflussen, was das Rad können muss. Wie soll es dastehen? Also wie steht der Markt an sich da? Wir dürfen auch sehr viel Marktresearch machen. Wir
also
dürfen,
Thema Optik, Thema Eigenschaften natürlich.
Ja, Features. Also gerade im Gravel-Bereich. Was, also Reifenfreiheit, ja. Was macht der Markt? Wie viel Reifenfreiheit?
Viel, ne? Wenn ich ganz kurz unterbrechen darf. Bei uns ist es so, wird wahrscheinlich bei euch auch nicht anders sein, ist immer so ein Kampf Ingenieure versus Design. Design, die wollen halt das und so und hier und alles schön und glatt und Flächen und... Und dann kommt der Ingenieur und sagt, geht nicht, weil wir müssen wegen Technik, wegen Fahrverhalten, wegen so und so, sag ich mal, anders machen. Hm. Ist das bei euch dann ähnlich, dass die, ich sag mal, der Ingenieur will so und so einen Nachlaufwinkel haben, zum Beispiel von der Gabel, und dann kommt aber Design und sagt, ach nee, ich hätte aber lieber den, der sieht geiler aus, das kaufen mehr.
Ja, okay, eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil die Geometrie wird auch mit dem Produktmanager, von dem Produktmanager beeinflusst, weil die Geometrie ist ja ganz maßgeblich fürs Fahrverhalten. Da haben wir ein sehr gutes Team aus sehr erfahrenen, sehr, sehr, sehr erfahrenen Radsportlern, ehemaligen Profis, die sich gut auskennen mit Geometrien und auch einen Spezialisten, der Daniel, der sich insgesamt um eine Geometriedatenbank kümmert. Also alle Mitbewerber werden vermessen und dann in diese Datenbank eingepflegt, dass man halt ganz genau sehen kann, warum fährt sich dieses Fahrrad so. Warum fährt sich ein Scott anders wie ein Specialized, wie ein Canyon?
Also dieses Benchmarking nennt sich das ja, ne?
Ja.
Das macht ihr auch. Das heißt, ihr kauft alle Fahrräder, die aktuell von anderen Marken oder die für euch in Anführungszeichen als Konkurrent sein Mitbewerber, kauft ihr ein und die werden komplett zerlegt, vermessen.
Nicht alle.
Auch vielleicht ins Testzentrum.
Die Entscheidenden.
Die Großen.
Genau, die nicht dabei sind, naja, die sind es dann nicht wert, wie unangenehm.
Ja, vielleicht bleiben wir noch kurz bei der Geometrie, weil ich finde das Beispiel schon gut. Bei der Geometrie ist die Entscheidung natürlich eine maßgebliche für das Fahrverhalten des Fahrrads. Also wir müssen uns sehr früh im Produktentstehungsprozess damit auseinandersetzen, was muss das Fahrrad können, auf welchem Untergrund muss es wie fahren können. Da haben wir auch Prototypen, also wirkliche, bei uns intern heißen sie Frankensteinräder, die halt komplett zusammengeschweißt sind oder in dem Fall gedruckt, also mit Lasershinterdruck und Carbonrohren, wo man dann halt alles einstellen kann. Da kann ich du hast die Gabel angesprochen, kann ich den Winkel einstellen, da kann ich die Kettenstrebenlänge einstellen, alles. Und so versuchen wir halt in vielen, vielen Zyklen rauszufinden, was die perfekte Geometrie ist für das nächste Rad.
Aber da ist es doch euch ein bisschen leichter geworden, seitdem die Produktpalette so vielfältig geworden. Ich denke, früher, als mir Kenny das erstmal aufgepasst, gab es das Ultimate. Das war ein Tourtest immer gut. Und jetzt zum Beispiel habt ihr, denke ich, Ultimate ist vielleicht das ja, Rennrad. Dann habt ihr das Endurance.
Heißt
das?
Endurace.
Oh, Endurace. So. Genau, das ist, also da ist ja schon von der, ja, von dem Typ her, das ist wahrscheinlich komfortabler, etwas aufrechte Position. Also ihr müsst gar nicht mehr alle Eigenschaften in ein Rad packen, sozusagen.
Genau.
Also, ne? Also da habt ihr schon die Freiheit, dass sagt, ey, beim Ultimate ist alles auf Race, was weiß ich, längeres Oberrohr, damit man länger flacher sitzt und bei dem anderen halt kürzer und aufrechter sitzt.
Ja, Fluch und Segen zugleich, weil zum einen haben wir diese Trennung im Portfolio, also wir haben verschiedene Rennräder, die alle auf der Straße sich zu Hause fühlen. Mhm. Das ist ja das Airroad, das Ultimate, das Endurace. Fluch, weil wir natürlich auch immer darauf hinarbeiten möchten, dass wir einen Spezialist nicht zu speziell machen und keinen Generalist im Portfolio haben, der alles überstrahlt. Also natürlich wollen wir einen Nischenmarkt mit berücksichtigen, ohne eine breite Masse zu verlieren. Ich meine, wir sind Canyon, wir sind jetzt keine Nischenmarke mehr. Das dürfen wir, glaube ich, behaupten.
Aber genau der Einsatzpunkt, Cross.
Ja, wir haben auch ein Inflight.
Ja, ihr habt ein mega krasses Crossrad und Cross ist ja die Nische schlechthin, oder nicht?
Vielleicht zu der Nische schlechthin geworden. Ich würde mal behaupten, dass Cross noch größer war vor einer gewissen Zeit.
Ich dachte, jetzt kommt das durch so euren lieben Van der Poel oder Mathieu, die anderen, ja, genau. Dass die, also dass das gerade einen Boom hat. Und da gleich die nächste Frage rein, Thema Gravel. Meine erste Idee war mit dem Grizzle, vielleicht fährst du damit mal einen Crossrad. Also ich käme gar nicht auf die Idee, mir einen Crossrad zu kaufen,
okay,
weil ich ja denke dann, ey, ich habe ja quasi die eierlegende Wollmilchsau, ich kann damit zur Arbeit fahren, alles cool, aber wenn ich auf diese doofe Idee komme, mal einen Crossrad zu fahren, kann ich das Rad ja nehmen.
Wenn du andere Reifen montierst, weil da gibt es ja das Limit von 33 mm.
Aber mit dem Inflight habt ihr ja quasi das die perfekte Nische mit einem absoluten High-End-Produkt belegt, ne?
Ja, klar. Was wir natürlich auch erreichen wollen, genauso ist das Aeroad auf absolute Aerodynamik getrimmt. Das ist auch nicht, klar, es ist immer noch ein relativ leichtes Aerorad, aber es ist nicht das leichteste Rad am Markt. Da wollen wir dann eher mit dem Ultimate wieder hin. Genau. Aber nochmal zurück zu dem, also Kampf zwischen Design und Ingenieur würde ich das jetzt nicht nennen. Natürlich werden da Diskussionen ausgefochten, die dürfen auch gern mal intensiver werden. Aber ein Designer darf bei uns oder das Designteam, zum Beispiel jetzt bei R&D Road, das ist ein relativ großes Team, die haben schon in jedem der Entwicklungsschritte ein großes Mitspracherecht. Und natürlich hat auch der Ingenieur ein großes Mitspracherecht, weil er wird es dann zum Zulieferer auch kommunizieren müssen.
Ja.
Aber Design muss ja nicht jetzt muss ich Obacht geben. Wenn das ein Designer von Canyon hört, sorry Jungs und Mädels, ich bin kein Designer, aber ich versuche manchmal, mich damit zu beschäftigen, was Produktdesign antreibt. Und das muss ja nicht heißen, dass Design immer nur Optik ist. Design ist auch Funktionalität. Design ist auch Einsatzbereitschaft. Oder Design ist eigentlich auch Kundenfokus. Und da haben wir schon sehr viele Schnittstellen von Produktmanagement, Ingenieur und Design. Ich würde das gar nicht so als Säulen bezeichnen, sondern ich glaube eher, dass wir da sehr, sehr gut zusammenarbeiten müssen.
Ja.
Ja.
Aber um nochmal auf dich zurückzukommen, du bist dann quasi das Bindeglied zwischen den einzelnen Abteilungen.
Genau, Abteilungen trifft es auch ganz gut. Ich darf sehr, sehr viel mit Marketing und mit Sales auch zusammenarbeiten, weil die mir natürlich auch irgendwie einen Indikator geben können, was verkauft sich denn derzeit gut. Marketing kann natürlich auch immer wieder sagen, hey, wo entwickeln wir uns von unseren Social Media Accounts, auf welchen Events sind wir wie präsent, und das muss ja auch ein Konzept werden, dass dann unser Brandmanager, heißt es in dem Fall, unser direkter Ansprechpartner in der Marketingabteilung, der weiß natürlich auch, wie sich der Gravel-Markt, ich rede jetzt immer über Gravel, aber der weiß genauso, wie sich der Classic Road-Markt entwickeln wird und wie wir unsere Produkte dort platzieren wollen und müssen. Ja,
so viel passende Fragen mir aufgeschrieben.
Ja, aber uiuiui. Vizi, ja. Ich habe jetzt mal so ein bisschen, dass wir einen roten Faden haben. Jetzt,
roter Faden.
Wir wissen jetzt, was Matze macht. Matze war richtig.
Ganz,
ne?
Genau, danke.
Ist immer wichtig, dass du den Namen so nach 20 Minuten noch nicht kennst.
Ich habe ihn doch vorgestellt, du
Deck.
Ja,
alles gut.
So, jetzt, mir ist ja eh neu, dass du mal einen Zettel dabei hast.
Zum zweiten Mal hintereinander.
Zum zweiten Mal hintereinander.
100% das ganze Jahr 2022 habe ich mich vorbereitet, ja.
Du hast doch
ich
einmal...
Ich fühle mich ganz nackt ohne Zettel hier.
Ja, ist die Schlimm. Doch, du hast im so Kopf. Aber du hast doch einmal deinen Schnellhefter vergessen. Weißt du das noch? Ja, das ist so ein Schnellhefter, weißt du, wie früher in der Grundschule.
Es gibt dann kein Fleißbildchen mehr.
Einen roten für Mathe, einen gelben für Sprache.
Und also wichtig,
Rechnen hieß das
Edding
noch, ne?
Was draufgeschrieben, dann so ganz cool, so in Graffiti-Schrift.
Ja,
weil man glaubt,
Linkin
man
cool. Park.
Genau, sowas.
Ja, Fizi hat mir die Frage verboten, ich stelle sie trotzdem.
Bin ich gespannt.
Wie ist Canyon entstanden?
Jetzt muss ich natürlich geschichtlich fit sein. Canyon wurde gegründet von Roman Arnold, der Sohnemann des gleichnamigen Fahrradgeschäfts in Canyon, Radsport Arnold. Und die ersten Anfänge waren eigentlich nur, dass aus diesem Radgeschäft die Idee kam, dass man sich bei Rennen mit einem Anhänger voller Ersatzteile hinstellt und Ersatzteile an Events und Rennen vertickt.
Der Anhänger steht da noch bei euch in Koblenz, ne?
Der Anhänger steht bei uns im Showroom. Ja, der erinnert einen jeden Tag, wie zum einen, wie schön es eigentlich ist, wo wir herkommen, und zum anderen, wie schnell wir gewachsen sind als Canyon. Ich finde es tatsächlich sehr beeindruckend.
So viele Fragen zugleich.
Und dann ging es halt los. Dann hatte man gemerkt, okay, da ist ein Markt. Und den Markt wollen wir auch bedienen mit eigenen Produkten. Und dann wurden halt die ersten Rahmen importiert. Erstmal halt Open-Mold-Konzepte und einfach gelabelt. Und dann ging es aber ziemlich schnell los, dass Canyon sich auch eine sehr, sehr gute Expertise zugekauft, würde ich es gar nicht mal nennen. Es kamen einfach gute Ingenieure ins Boot, die sich früh halt mit dem Werkstoff Carbon auseinandergesetzt haben und da halt auch, ja, viele, viele Innovationen reingebracht haben, wie die
aber
heutigen
Alu war die immer relativ geil. Ultimate AL erinnere ich. Also habe ich Montag noch mit einem Kumpel drüber gesprochen. Der
ja, geil.
Okay. Heute wäre das noch ein geiler Rahmen. Felgenbremse ist 10 Jahre her oder so.
Mhm.
Ganz schön, was richtig geil eigentlich.
Ja, auch schön zu hören. Auf jeden Fall. Im Gravel-Bereich werden wir auch weiterhin uns mit Alu beschäftigen wollen und müssen, weil wir einfach dadurch Preispunkte erreichen, die den Einsteiger weiterhin treffen werden. Und genau, so ist Canyon halt dann relativ schnell gewachsen. Und ja, Direktvertrieb war meiner Meinung nach von Anfang an, also meine bescheidene Meinung, von Anfang an die richtige Entscheidung, weil ich merke das, oder man merkt es ja in anderen Branchen, so Mode oder ich meine, ich komme so ein bisschen auch aus der Laufschuhbranche. Man muss sich schon sehr, sehr gut positionieren als Händler oder als Händlerin, um noch dem Kunden einen wirklichen Mehrwert anbieten zu können. Weil, ich kann ja nie als Kleinsortimenter, kann ja nie das volle Paket anbieten. Ich habe immer eine limitierte Anzahl an Rädern da, weil ich ein limitiertes Lager habe.
Und limitierte finanzielle Möglichkeiten. Ne?
Klar, ja nicht, Lagerhaltung und, genau. ist Kapitalsbindung. Und ich finde, es gibt sehr, sehr viele gute Beispiele, auch hier in der Kölner Region von Radläden, die halt einfach einen Mehrwert bieten durch Service, die mir einfach auch sehr, sehr gut erklären können, was ich an dem Rad habe und auch einfach sehr, sehr gut helfen können, wenn ich ein Problem mit diesem Rad habe. Aber generell werde ich halt als HändlerIn nie das volle Sortiment anbieten können. Das kann ich nur, wenn ich Direct-to-Consumer-Vertrieb habe. Und das macht Canyon von Anfang an. Und ich glaube auch, dass wir da nicht abweichen werden und sollten.
Dann habt ihr irgendwann eine neue Firma, ein neues Gebäude gebaut unten in Koblenz?
Ja.
Und seid gewachsen und gewachsen? Und seid jetzt wie viele Mitarbeiter?
Oh, ich glaube, dass es letztes Jahr noch die Tausender-Marke deutlich überschritten.
Tausend?
Ja.
In Koblenz selbst, oder?
In Koblenz plus Märkte. Canyon USA ist abgetrennt, hat auch nochmal mehrere hundert MitarbeiterInnen. Aber in Koblenz plus Märkte, wir haben, glaube ich, 18 Partnermärkte, die wir vor Ort betreuen, sind wir über 1000 geworden.
Darf ich da genau eine Frage einzeln zur Entwicklung von Canyon?
Sehr gerne.
Meine erste Frage, die ich mir aufgestellt habe, ist, ich kenne Canyon, ich habe 2007, 2008, ich hatte als Kind, also hatte mein Vater ein Tour-Abo. Das war Anfang 2000 so um den Dreh, ne? Und das habe ich immer fleißig gelesen und dann kamen so die ersten Canyon-Werbungen dann raus und auch sehr gute Testergebnisse. Dann waren das günstige Preis, okay, sehr, sehr, sehr gute Räder. Also immer Testsieg mit absolut geilst. Da ging sehr viel Lenkkopfsteifigkeit, Tretlagersteifigkeit, war immer so ein Riesenthema. Canyon immer absolut dabei, aber jetzt nicht böse gemeint zu dem Zeitpunkt, irgendwie so ein bisschen unsexy.
Mhm.
Da gab es, keine Ahnung, Pinarello, da gab es Cervelo kam damals sehr auf den Markt. Also richtig geile Marken und halt Canyon als sehr, sehr gut, aber irgendwie nicht sexy. So, jetzt war ich habe auch mal in Koblenz gearbeitet und ein Arbeitskollege von mir, damals auch Fahrradfahrer, wollte unbedingt mit mir zu Canyon fahren. Und hatte geregnet abends und wir dahin und der Laden, ganz despektierlich ausgedrückt, ne, das ist ja von der Fußleiste bis zur Deckenbeleuchtung ist das Ding ja durchgestylt.
Mhm.
Ich habe selten in meinem Leben von einer Firma so ein stylisches Headquarter mit Verkaufsraum, mit allem. Also wenn du reinkommst, den Anhänger, dann Quintanas Rad, kann ich mich da erinnern, ich glaube Frodenos Rad, obwohl die Reifen waren nicht aufgepumpt im Glaskasten.
Aber oh,
das ist
da rein.
Nein, ist was anderes. Aber mit der Geschichte daneben, geil. Also es ist sowas, also eine Mischung aus Museum, dann die Verkaufsräume. Ich glaube, jedes Rad steht einmal da, was ihr irgendwie habt. Ist aber in jeder Größe verfügbar, dass ich davor.
Genau, der Testpool,
ja. Jeder Verkäufer hat das schwarze Canyon. Also es sieht einfach alles komplett stylisch aus. Da ist alles durchgestylt. Mein Geschmack trifft es total, muss ich gestehen. Aber wie kam das? Hat man gesagt, so, ey, wir müssen irgendwie so Klick, oder kam da ein Marketing-Style-Manager oder ist das eine Entwicklung oder weißt du da was?
Ja, ich glaube, da kann ich jetzt wenig dazu sagen, weil ich, wie gesagt, noch nicht so lange bei Canyon bin, aber was ich schon spüre, dass Canyon eine Markenidentität hat und die auch gerne transportiert, die halt einfach bestechlich ist. Also wir hatten es vorhin, Design. Ich würde mal fast behaupten oder ich glaube zu wissen, dass Canyon die erste Marke war, die einen Oberflächendesigner in ihr Team aufgenommen hat. Okay. Ein Mensch, der sich nur damit beschäftigt, wie sieht das Fahrrad von außen aus. Davor, das war Engineering. Da waren irgendwelche Ingenieure, die dann halt von einen Punkt von A nach B gezogen haben und den in CAD extrudiert haben. Aber die erste Marke, die gesagt hat, nein, das reicht uns nicht. Und auch jetzt unser aktueller Road Lead Designer, der Lars, der ist ein sehr, sehr erfahrener Designer. Und klar, andere Marken ziehen da mit und werden jetzt auch immer besser und holen da vielleicht auch einen Designvorsprung auf, ja. Aber das zieht sich halt durch. Also vom Rad, wo ein Oberflächendesigner oder ein Industriedesigner sich damit beschäftigt, wie das wirkt und wie das auf mich ankommt als Kunde, als Kundin, zieht sich das durch mit einfach einer Markenidentität. Und dann würde ich auch sagen, wenn man in den Showroom marschiert, dann sind da halt auch nur MitarbeiterInnen, die halt auch richtig Bock haben. Das finde ich auch jeden Tag immer wieder geil, dass man ins Café, ins Canyon Café kommt und es sind einfach nur coole Leute da. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Kann ich, ist wahrscheinlich Hexerei oder eine gute, gute Personal. HR.
Aber man muss auch dazu sagen, also ich kenne ein paar Leute, die haben sich bei euch mal beworben. Bei denen ist es nichts geworden.
Dann waren sie nicht cool.
Was ich damit sagen wollte, ist, also ich glaube, Canyon hat einen relativ hohen Anspruch an seine Mitarbeiter. Also A, Ausbildungstechnik,
ja.
B, wahrscheinlich, dass auch da wirklich drauf geachtet wird, dass das irgendwie passt.
Ich habe mich tatsächlich auch dreimal bei Canyon beworben, wurde viermal bei Canyon beworben, habe nur einmal einen Job bekommen offensichtlich, halt diverse Praktika irgendwie im Studium, war immer klar, geil, Canyon. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur daran liegt, dass die HR so selektiv ist. Ich würde es auch fast mal damit verknüpfen, dass sich halt sehr, sehr viele Leute bei Canyon bewerben. Mhm. Weil ich weiß jetzt nicht, es gibt schon einige Radhersteller in Deutschland, aber jetzt auch nicht so viele. Und wenn ich als radsportbegeisterter Ingenieur oder als radsportbegeisterter Marketing-Mensch oder Studentin mich irgendwo bewerbe, dann ist Canyon halt schon so eine Adresse, wo man sagt, ja, da schicke ich mal eine Bewerbung ab. Also die Masse ist meiner Meinung nach schon da.
Ja, glaube ich auch. Also kann ich jetzt von unserer Firma auch nur ähnlich sagen, du hast da auch unheimlich viele, gerade bei den großen Firmen, die sich bewerben, weil halt auch die Jobs sehr attraktiv da sind. Ne? Jeder möchte da irgendwie ein Teil der Marke sein und seinen Teil dazu beitragen. Und dadurch hast du natürlich auch, wenn sich 10 Leute bewerben auf eine Stelle, hast du halt nur 9 Absagen. Wenn sich 1.000 bewerben, hast du halt 999.
Ja, aber ich bin überhaupt kein Fan von Bewerbungen, weil ich habe, glaube ich, 3 Bewerbungen in meinem Leben geschrieben, habe 3-mal reingeschrieben.
Okay, wow.
Lass uns diese Lügerei doch einfach sein lassen, lass mal treffen und feststellen, ob wir cool oder nicht cool sind. Meine persönliche Meinung ist, ich kann in meiner Bewerbung lüge ich eh nur, weil ich mich so gut wie möglich darstellen will. Im Endeffekt, die Firma, wenn die eine Stellenausschreibung hat, lügt auch nur, Lügen ist ganz überspitzt gesagt, weil sie sich ganz toll darstellen lassen will. Und ich habe seit meiner letzten Bewerbung, ich habe auch vor 2 Jahren Job gewechselt, reingeschrieben, lass mal uns eine Stunde hinsetzen. Im schlimmsten Fall verlieren wir beide eine Stunde. Mhm. Im besten Fall wird das eine geile Ehe, jobmäßig gesehen. Ja. Und die Firma hat was davon, weil ich einen guten Job mache. Und ich habe was davon, weil es mir Spaß macht.
Ja, fix.
Und deswegen, ich werde mal irgendwann ein Bewerbungstraining machen. Ich hasse Bewerbung. Mit großer Freude habe ich Ihre Stellenausschreibung gelesen. Ich bin begeistert, dass Sie ein innovatives, führendes Unternehmen. Wer liest sich denn so eine Scheiße durch?
Bewerbungstrainer, ich sehe dich jetzt schon bei Instagram.
Auf der Bühne steht
er. Möchtest du deinen Traumjob haben? Dann jetzt, swipe up.
Blaues Chino, weißes Hemd und weiße Turnschuhe, ganz wichtig.
Fitztrainer.
Auf jeden Fall.
Richtiger Coach.
Genau das. Nee, aber auch da muss man ja selbst eine Stunde ist, finde ich, zu kurz, um zu wissen, ob man in die Firma passt. Und gerade oft haben Personal ja gar nicht so den Draht, was macht diese ganze Firma generell. Ja, die wissen, die verkaufen Fahrräder, die verkaufen Autos, die machen Versicherungen, aber Personaler sind dann halt doch immer Personal irgendwo. Aber und da scheint ihr ein gutes Fingerspitzengefühl zu haben.
Ist aber vielleicht auch deine Strategie, ist vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht, weil klar wird natürlich auf beiden Seiten ein bisschen aufgebauscht.
Total.
Aber wenn du eine Stelle hast, wo sich 1.000 Leute drauf bewerben, dann machst du nicht mit 1.000 Leuten eine Stunde.
Nein,
sondern
vollkommen
richtig. Das ist ja nur eine Vorauswahl. Dann lädst du ja die Leute ein zum Vorstellungsgespräch. Dann hast du deine Stunde, ne, die du eigentlich hattest.
Stimmt.
Und danach kommt ja dann auch noch eine Probezeit. Das heißt, danach hast du 3 Monate oder 6 Monate Zeit, um dich kennenzulernen und beide Seiten können sagen, stimmt oder stimmt nicht.
Ja, bin ich dabei. Okay, also heißt an alle, die zuhören, die bei einer Bewerbung abgelehnt wird, die Bewerbung war scheiße. Sag mal so, sag mal, wie es ist.
Nein, vielleicht hat es einfach nicht gepasst.
Ja, du musst auffallen in der Bewerbung, positiv natürlich.
Ja, vielleicht mit lila Bewerbungspapier.
Das können wir in einem Merch-Shop aufnehmen. Ja. Ich habe so viele Fragen, ich habe keine, die jetzt direkt im Anschluss passt. Darf
dann,
ich eine stellen?
Ja, ich habe hier alles strukturiert aufgeschrieben.
Roter Faden.
Wir fangen an beim Entwicklungsprozess. Mhm. Ganz vorne. Wo startet man? Also wenn die Entscheidung, irgendwann setzen sich ja da die großen Köpfe zusammen und sagen, pass auf, wir machen ein neues Aeroad, was auch immer.
Mhm. So. Wer bestimmt das überhaupt, dass was Neues gemacht wird?
Der Markt.
Ihr habt jetzt komplettes Portfolio. Warum sollte man jetzt, oder wann ist der Punkt, dass man sagt, Aeroad ist nicht mehr das, was wir wollen? Wir machen jetzt Aeroad 2, keine Ahnung.
Heb die Frage mal auf, kannst du auch notieren.
Ich habe kein Schiff.
Die Leute setzen sich zusammen, beziehungsweise du sagst schon, der Markt bestimmt es, aber am Ende sind es ja schon wahrscheinlich ein Manager oder Geschäftsführer oder was, der sagt, das Modell wird gebaut und das nicht. Aufgrund der Marktlage. Aber wo fangen wir? Ganz am Anfang fangen wir an bei Marktforschung.
Mhm,
das heißt,
tatsächlich.
Ihr generiert, ihr macht Umfragen, ihr in welcher Form macht ihr die im Internet? Geht ihr auf die Straße? Ruft ihr Leute zu Hause an? Ihr habt vielleicht auch Agenturen, die das für euch erledigen?
Ja,
oder macht ihr es selbst?
Also du hast ja schon sehr, sehr viel in die richtige Richtung auch gesagt. Am Anfang von dem Produktentstehungsprozess sollte ja eigentlich immer die Frage gestellt werden, was kann das Produkt oder welchen Markt, welche Kundin soll es befriedigen, soll es treffen? Und das ist eigentlich eine Frage, die kann nicht abschließend geklärt werden. Ich kann nur versuchen, sie so gut wie möglich zu klären. Und da gibt's halt verschiedene Sachen, die wir machen. Wir hatten es gerade schon von Benchmarking, also wir schauen uns an, was machen Mitbewerber. Dann schauen wir auch an, was gibt's in der Branche an sich, was sind übergeordnete Trends. Also auch man muss sich mit einem Trendportfolio beschäftigen oder wir nennen es auch Trendradar, wo man sich auch einfach mal anguckt, was sind denn übergeordnete Trends.
Als Beispiel Aero?
Jetzt so ein ein übergeordneter Trend wäre jetzt für mich zum Beispiel Nachhaltigkeit. Das ist ein übergeordneter Trend. Ja. Das ist nicht radsportspezifisch, das trifft uns als Mobilitätsdienstleister oder als Mobilitätsgeber, weil ein Fahrrad ist ja erstmal in seiner Grundform ein Fortbewegungsmittel.
Genau.
Ja? Und wir sind dann halt in der wirklich kleinen Subnische der Rennräder. Also wenn man sich den gesamten Fahrradmarkt anguckt, dann sind es, ich glaube, zu wissen, dass es 4% sind, die wir nicht von Canyon, sondern insgesamt an Rennrädern in der Radwelt haben. Also verschwindend gering.
Mhm.
Ja, und dann schaut man sich natürlich an, okay, was sind denn übergeordnete Trends? Das ist dann irgendwie Mobilität wegen Nachhaltigkeit oder irgendwie, auch einfach Fitness, Gesundheit ist auch ein übergeordneter Trend. Und sowas versucht man dann abzuleiten in seine Branche, also Fahrrad. Ja, und dann gibt's natürlich verschiedene Trends, die man beachten muss. Da wäre dann irgendwie Aero, da wäre dann irgendwie, ja.
Motor, E-Bike.
Motor, E-Bike,
ganz klar.
Dann auch so Versatility, also was kann ich mit dem Fahrrad alles machen. Dann wäre auch irgendwie Connectivity, kann ich da mein Garmin draufbauen, hat es einen Powermeter, Di2, so alles wird ja irgendwie hoffentlich mal bald angesteuert werden zusammen. Und solche Trends muss man dann berücksichtigen. Und daraus entsteht dann halt ein Bild. Wir machen dann auch so Personencluster, Persona, wo wir sagen, okay, so und so viel Prozent der Nutzung unseres Fahrrads wird von dieser und dieser Personengruppe sein. Ich glaube, wenn ich das jetzt aus dem Kopf erzählen kann, dann hatten wir 5 verschiedene Strömungen. Das war irgendwie Mobility, Recreation, also Mobility, ich fahre damit zur Arbeit.
Mhm.
Recreation, ich will abnehmen. Sorry, ich habe jetzt nicht alles, auf dich alles zeigen wollen.
Ich schon richtig, auf, schon richtig. Ich, ja, ja. Also, ich bin, ich, zwei von fünf haben wir bei mir schon.
Mobility, Recreation. Dann ein Faktor war halt auch immer Status. Ich kaufe mir ein Produkt, um meinen Status
zu repräsentieren. Drei von fünf gekauft von mir.
Gut. Dann habe ich einen Performance-Charakter. Also ich kaufe mir ein Produkt, weil ich damit Leistung generieren möchte.
Das sind wir bei mir.
Da wären wir dann hier am Tisch.
Aber okay, bei mir wird es Ende doch eher der Status, der mir Performance verspricht.
Ja, aber die Leistung ist bei dir
nicht. Die ist ja nicht vorhanden, aber ich bilde mir ein, nur durch die Marke quasi eine bessere Performance zu haben. Deswegen kauft man ja.
Mehr dann, Motivation.
Vollkommen.
Dann habe ich noch so einen Adventure-Charakter, so Adventure-Adrenalin. Also ich kaufe mir ein Produkt, um damit irgendwie, krasse Sachen
Alltag
zu machen.
Entfliehen.
Ja, genau.
Ist ja
genau.
So.
Ja, und da machen wir dann eigentlich recht simpel. So wir raten das, unterfüttert mit Umfragen, wie viel Prozent unseres zukünftigen Produkts wollen wir von welcher Personengruppe genutzt sehen. Das ist dann eher so eine Wunschvorstellung.
Und dann baut ihr euch eine Person, die alle diese Charakter vereint und daraufhin wird das Rad dann quasi
Wir bauen uns
drauf
diese fünf
angepasst.
Personen und sagen, okay, ein zukünftiges Airroad sollte Person Performance zu 80% ansprechen. Mhm. Rein fiktiv jetzt. Status 20%. Da macht keiner damit ein Abenteuer, er fährt keiner einen Trail runter, es fährt keiner mit einem Aero zur Arbeit. Wird wahrscheinlich trotzdem gemacht, aber ja. So wollen wir es nicht designen. Wir wollen halt wirklich die Spitze des Eisbergs an Performance und Status abholen. Mhm. Und daraus generieren sich dann natürlich Anforderungen. Weil aus einer Kundenmotivation Performance entsteht die Anforderung Aerodynamik, Gewicht, Renneinsatz, Renntauglichkeit. Also daraus generieren sich dann natürlich Produktanforderungen.
Ja. Aber das Thema Status, das kreiert ihr ja selber. Jetzt kommt mal her, was ein Übergang auf meine
Roter
Frage.
Faden.
Genau. Jetzt alles, was ihr sponsert, das kann ich nur für den Rennrad-Cross-Bereich sehen. Mountainbike ist es wahrscheinlich genauso. Triathlon ist es so. Jeden, den ihr sponsert, der ist ja keine Kreisklasse. So, ich denke, ein Thunderpool wenig bessere als er in seinem
keinen,
Bereich, was er macht. Ne?
Keinen.
Genau so. Dann Movistar, World Tour Team seit 100.000 Jahren. Auch nicht die schlechtesten, um es so auszudrücken. Frodeno auf im Triathlon gibt es auch wenig bessere. Das heißt, Mountainbike wahrscheinlich, da weiß ich es wirklich nicht, geht es wahrscheinlich genauso weiter, dass ihr also eher doch dann die guten Jungs und Mädels sponsort, die entsprechend ja dann auch das Produkt ja geiler machen, weil das Produkt erfolgreich ist und stattfindet halt, ne? Wenn ich Radrennen gucke, sehe ich Van der Poel jetzt im Cross wahrscheinlich momentan nicht, aber sehe ich dann auf seinem Airroad auf der Straße vor zwei Jahren das Amstel Gold Race in einer krassen Manier, habe ich übrigens letztens nochmal vorm Einschlafen geguckt, deswegen komme ich drauf, in einer übelsten Manier gewinnen und damit verbinde ich ja automatisch Canyon.
Das ist gut.
Also das ist ja gutes Marketing und damit kreiert ihr ja quasi automatisch den Status. Ne? Wenn das nicht stattfinden würde, wenn der auf eine andere Marke fahren würde, dann hätte ich als Fahrradrenngucker ja gar nicht so die Verbindung dahin. Ne?
Ja, gute Frage. Ich würde das, natürlich haben wir als Canyon einen sehr starken Pro-Sport-Bezug. Und ich glaube, dass wir dadurch auch wirklich gewachsen sind. Das gibt uns eine Legacy. Also man weiß einfach, auf einem Canyon-Fahrrad kann ich das Amstel Gold Race gewinnen.
Genau, das meine
ich. Am Fahrrad liegt es nicht, ja. Also muss ich nur noch trainieren.
Genau.
Und daraus generiert sich zum einen eine Legacy, dass die Fahrräder was taugen und zum anderen generiert sich dadurch halt auch Hype, weil ich einfach merke, ja, Mathieu van der Poel ist ein Star und er fährt auf Canyon, dann habe ich da auch wirklich Bock drauf. Ob man das jetzt nur auf den Status reduzieren kann, würde ich gar nicht mal sagen, weil wenn jetzt Mathieu van der Poel auf einem Canyon fährt, was absolut scheiße aussieht, dann will ich das jetzt trotzdem nicht.
Aber wenn er gewinnt. Und da gehört ja der ganze Style-Faktor dazu. Und dafür ist ja eine erfolgreiche Firma, wird ja wahrscheinlich nicht nur das beste Rad bauen und scheiße aussehen. Das passt ja in die heutige Zeit einfach nicht mehr. War vielleicht mal irgendwann so, aber heute spielt ja Style, Optik, Coolness-Faktor in irgendeiner Form mit Erfolg mit rein. Also ich glaube, einer, der krumm und schief auf dem Rad sitzt, der, was weiß ich, keine Ahnung, das Rad nicht geputzt hat, das wird heute nicht mehr im Profisport nicht mehr vorkommen, weil einfach das Marketing zu wichtig ist.
Ja, voll. Und da muss ich auch sagen, bin ich immer wieder überrascht, was unser Marketing-Department alles raushaut. Also echt Shoutout, das macht immer wieder Spaß zu sehen, wo wir überall die Finger im Spiel haben. Wobei wir ja Marketing und Pro-Sport trennen müssen. Also es gibt innerhalb von Canyon eine Marketing-Abteilung und eine Pro-Sport-Abteilung. Pro-Sport kümmert sich wirklich nur um die Teams. Also Movistar, Arkea Samsig, Alpecin Phoenix, Canyon SRAM, Genau.
Stimmt.
Kommen wir aber später drauf, aber zum Thema Statussymbol. Also es gibt da, glaube ich, auch einfach verschiedene Strategien, die man wählen muss. Also es ist nicht immer der Star, der damit fährt. Ich meine jetzt zum Beispiel Thema Lamborghini. Lamborghini ist ein Statussymbol.
Lamborghini?
Oder Lamborghini.
Lambo.
Lambo ist ein Statussymbol. So, aber die haben zum Beispiel eine Marketingstrategie, dass die sagen, wir machen keine Fernsehwerbung, weil unsere Kunden arbeiten. So, das ist von denen zum Beispiel ein Statement.
Ja, aber die machen doch so. Auch, gibt doch diese Rennserie, wo diese Hypercars alle fahren, da sind die auch dabei.
Sicher?
Ja, klar.
Hast du schon mal bei der DTM gesehen?
Nee, nicht bei der DTM, die sind bei der, wie heißen? Hm? Ein Traktor,
Lamborghini genau. Hat auch Traktor, ne?
Genau, ja. Deswegen war doch Ferrari, Werbespruch war doch Ferrari ein Traktor.
Aber ich will gar nicht abschweifen, wir waren bei der Entwicklung, waren wir.
Ja, ja, aber der Status, ich finde das schon ein interessantes Thema, weil wir wollen ja nicht Fahrräder entwickeln, nur für die Schönen und Reichen und ganz schön Reichen, sondern wir wollen auch irgendwo den Gesamtkunde noch sehen. Also wir wollen schon, und dafür haben wir ja die CFR-Brand aufgebaut, also quasi in unserem Portfolio eine Sub-Brand Canyon Factory Racing, wo wir wirklich das absolut Krasseste, was wir irgendwie in die Finger bekommen, verbauen, um die Spitze des Eisbergs zu haben. Das ist für uns CFR, das ist Racing-Gene. Trotzdem haben wir immer noch Fahrräder in einem Preisniveau, die sich jeder von uns leisten kann.
Was glaubst du, wo geht das hin? Also Thema mit dem, also Räder für 10.000 Euro. Ich habe jetzt letzten 3 Wochen zufälligerweise nämlich mit 2 Kumpels gesprochen, die beide sich, also wir haben irgendwo Kohle her, wo auch immer, und wollten halt mal Geld für Räder ausgeben. Und da haben wir festgestellt, also entweder du kaufst dir für 4.000 Euro ein Rad oder für 14.000 Euro. Weil dazwischen Verfügbarkeit gleich null und ich weiß nicht, ob ich für 8.000 Euro mir ein Ultegra-Rad DITU kaufen will. Hm. Was momentan so ist, also 10.000 Euro für ein Rad, selbst bei euch, ist aus dem Regal, ist schon Standard. Oberstandard, aber ist, ne, also Aero, 10.000 Euro ist, glaube ich, ein Mausklick entfernt. Und sozusagen, wo geht die Reise hin? Sitzen wir in 5 Jahren hier und haben alle 10.000 Euro Räder, weil es nichts mehr anderes gibt? Haben wir dann 20.000 Euro Räder, die jetzt nicht goldbeschichtet sind? Gibt ja immer so Spezialisten, oder Ferrari macht eins, sondern werden die großen Marken vielleicht in 5, 6 Jahren 20.000 Euro von Rad nehmen? Oder ist jetzt irgendwann so der Cut, jetzt ist, weil es ist ja echt alles sehr, sehr teuer geworden.
Ja, es ist sehr, sehr teuer geworden. Ich glaube aber gar nicht, dass wir aufhören werden. Niedrigpreissegment klingt so nach Billo. Also wir strukturieren Good, Better, Best, Dream. Ein Dream-Produkt ist wirklich das absolut krasseste, was wir bekommen. Und das ist halt für uns CFR, Canyon Factory Racing. Und dass das über 10.000 Euro kosten wird, ist auch einfach der Lage geschuldet, dass die Zukaufteile, die wir bekommen, einfach auch immer krasser werden. Also die neue Dura-Ace 12-fach DI2, die schaltet schon verdammt schnell. Das müssen aber auch wir als Canyon bezahlen und das muss auch ein Kunde an unseren Fahrrädern verbaut dann bezahlen.
Die Stückzahlen sind wahrscheinlich auch kleiner, ne? Wenn ihr Rahmen produziert.
Ganz oben werden die Stückzahlen dann schon kleiner, ja. Was mir aber auch ein persönliches Anliegen bleiben wird, dass wir nicht vergessen, wo wir herkommen. Und du hattest vorhin angesprochen, Canyon war früher eine Marke, die dafür stand, dass ich für mein Geld halt sehr viel bekomme. Und
hab ich ja mit meinem Grizzle getroffen jetzt. Also die Entscheidung war jetzt nicht, weil du heute hier sitzt, also auch natürlich, selbstverständlich. Und aber ich brauchte neues oder wollte ein neues Rad zur Arbeit haben. Und dann bietet sich halt diese Gravel-Art von Rädern. Früher hatte ich ein Crossrad, heute ist es ein Gravel an. Und mein einziger Augenmerk war, ich wollte einen Alurahmen haben, weil ich meinte, wenn es zur Arbeit fährt, der steht im Büro. Vielleicht mache ich ja nochmal eine Radreise in der Bahn. Fällt das Ding um, genau. Fällt das Ding um, als ich von Friedrichshafen hingefahren bin. Bin ich ja mit der Bahn hingefahren. Ich habe schon riesen Katschen in meinen Carbonrahmen gehauen. Hat mich halt auch geärgert. So. Und deswegen Alu, denke ich, für den Alltag ist okay. So, und dann wollte ich, ist Quatsch, aber ich wollte unbedingt vorne an der Gabel diese 3 Löcher haben, dass ich diese Seitentaschen dran machen kann. Werde ich nie gebrauchen. Habe ich von euch jetzt auch diese Gepäckträger bekommen. Werde ich nie gebrauchen, aber ich hab's und find's geil. So, das heißt, dann habe ich mir die Räder geguckt, die das anbieten. So, und da wart ihr noch gar nicht mehr so viele, eine Handvoll andere. Und ohne Spaß, jetzt ohne Schleimerei. Also, ihr wart die für den Preis, ich glaube 1800 habt ihr abgerufen für das Rad, mit einem Mix aus GRX 600 und 800, gab's kein Rad. Also ich habe gestern noch, ich habe mir versehentlich, also aus der Not heraus, mir eine Bikepacking-Zeitung gekauft. Ich habe den Namen vergessen. Da waren so Radoneursräder drin. Die haben alle diese GX400-Schaltung.
Zehnfach, ja.
Zehnfach, genau. Die sind alle bei 2000 Euro. Und im Endeffekt reden wir von einem, ganz einfach runter, von einem Alurahmen mit einer Carbongabel und ein bisschen Reifenfreiheit. So, aber da seid ihr... Also A, finde ich es trotzdem ganz cool. Ich habe es nicht nur wegen Preis gekauft, sondern auch natürlich auch ein bisschen wegen dem Image und so. Ich habe es sogar gekauft, obwohl es pink ist, muss man dazu sagen. Ne?
Nein, weil es pink ist.
Hätte ich die Wahl gehabt, hätte ich grün genommen. Muss ich gestehen. Aber dein Kollege Philipp hat mich überzeugt. Und ich finde es gar nicht, also ich finde es geil tatsächlich jetzt. Aber tatsächlich war Preis-Leistung, wo ich sage, ey, ich gebe tatsächlich den geringsten Preis aus, habe aber allein von der Schaltung her, von den Namen, das Coolste im Vergleich zum anderen vom Markt und habe trotzdem noch die Coolness von Canyon eingekauft. Also da seid ihr ja quasi jetzt in dem bösen Wort Niederpreis oder Geringpreis oder Durchschnittspreis-Segment ja auch noch ordentlich am Start.
Ja, Niedrigpreissegment klingt halt wirklich
echt böse, ist noch gar nicht so
böse. Aber den Einsatzzweck, den du beschreibst, der geht ja nicht einher mit einem 10.000-Euro-Fahrrad. Ja, also ich fahre ja nicht mit einem 10.000-Euro-Fahrrad jeden Tag in die Arbeit und schmeiße es im Zug an einen E-Bike von einem Rentner, der auch nach Friedrichshafen möchte.
Genau.
Und das, finde ich, darf die Radsportbranche nicht vergessen, wo sie herkommt. Dass wir auch einen Nachwuchs brauchen. Ja, wir brauchen einen Nachwuchs, der sich für 1.500 Euro ein richtig geiles Fahrrad kaufen kann.
Ja.
Und dann in 2 Jahren für 2.000 Euro... 2 Rahmengrößen größer, trotzdem noch ein richtig geiles Fahrrad. Und das dürfen wir nicht vergessen, weil sonst werden wir einfach in unserer zwar großen, aber trotzdem nicht mehr wachsenden Radsport-Bubble verlieren, weil wir müssen einfach gucken, dass noch neue Leute dazukommen. Und das finde ich eben auch an diesem Gravel-Trend, ich meine, du hast ja jetzt schon angesprochen mit dem Grizzle, das finde ich das Schönste, übergeordnet, ob jetzt Graveln Spaß macht oder nicht. Ich finde das Schönste am Graveln ist, dass es inklusiv ist, weil Rennradfahren an sich, ich meine, wenn ich mit unrasierten Beinen zu einem Radsporttreff kommen, dann habe ich schon mal ein Problem.
Ja.
Ja, dann bin ich schon mal nicht bei den Coolen.
Definitiv, genau. Ja,
und das ist beim Graveln halt alles mal ausgeschaltet. Ich kann mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose graveln und ich gehöre trotzdem dieser steigenden Community an. Und ich finde, dadurch generieren wir einfach einen größeren oder eine größere Community und das wird uns allen gut tun. Ich finde das Allerschönste, dass ich am Graveln noch keine Regularien habe, keine Verhaltensregeln.
Da hältst du mir aber sowas von den Spiegel vor. Ich bin am Sonntag,
tut mir leid.
Ich bin am Sonntag das erste Mal Skrizzle draußen gefahren und bin bei uns am Siegdamm, wo die Sieg an den Rhein in Bonn, blablabla, lang gefahren. Und ich bin das erste Mal mit den breiten Reifen und hatte dann natürlich meine Rennradklamotten an und mir kam halt, ja, mir kam einer mit einem, wie heißt das Ding von Kendall, Topstone, mit dem Lefty. Mhm. Aber halt auch die Hose am Flattern und hatte dann so eine neongelbe Jacke an und so. Und ich hab mich, der grüßte mich ganz freundlich und ich hatte überlegt so, ey, wärst du im Rennrad unterwegs gewesen, du hättest ihm nicht einen Blick gewürdigt. Ja? Du hättest genau. Was für ein arroganter Spacko bist du eigentlich, ey. Also, hast du
das habe ich nicht gesagt.
Nee, habe ich mir in dem Fall gedacht, aber so hab ich gesagt, ey, Mann, ey, denk da mal so, man ist echt hartes Kastendenken.
Und da verlieren, und da finde ich eben schön, dass wir einfach unsere Community vergrößern und einfach auch Leuten Zugang zu, man muss es gar nicht Radsport, einfach Radfahren geben und in einer coolen Manier, weil Trekkingräder, alle sagen immer, ja, was ist denn dieses Gravelbike eigentlich? Ich habe doch ein Trekkingrad. So, ja, aber es geht einfach darum, dass ich auch noch mich damit identifizieren kann und mit einem Trekkingrad können sich die wenigsten identifizieren und da entsteht jetzt nicht die größte Community. Aber beim Graveln schon. Und das wird einfach dazu führen, dass wir eine wachsende Community haben, die uns allen gut tut.
Okay. Auf jeden Fall. Wir haben den Markt erforscht und nächster Schritt ist Geometrie dann, oder?
Ah ja, stimmt, wir waren ja beim Entstehungsprozess.
Genau, wir sind in der Entwicklung.
Wir wissen jetzt ungefähr, oder wir hoffen zu wissen, was der Markt für ein Produkt möchte
und
wie wir die Bedürfnisse, die wir analysiert haben, mit einem Produkt hoffentlich treffen werden. Ja, und dann hatten wir ja schon gesagt, dass aus einem Bedürfnis eines Kunden eine Anforderung resultiert. Ich bleib mal schnell bei deinem Beispiel mit deinen Gabel-Rivets. Also du hast 3 Anschraubpunkte an der Gabel.
Wie heißen die? Rivets?
Rivets.
Oh, Schrauben. Das muss ich merken.
Schrauben. Ja,
das klingt cool.
Rivets klingt besser als hier Anschraubpunkte.
Auf jeden Fall.
Ja, also dein Bedürfnis ist ja nicht, dass du da drei Rivets hast, also drei Anschraubpunkte, sondern dein Bedürfnis ist ja, dass du irgendwas mitnimmst. Ich möchte Gepäck transportieren.
Ja, in meiner genau. Traumvorstellung, ja.
Ja, genau. Ja. Und unsere Aufgabe wird es dann sein, dass wir aus diesem Bedürfnis, hier, ich möchte Gepäck mitnehmen, eine technische Innovation oder eine technische Anforderung definieren, die das befriedigt. Mhm. Also, wir machen drei Anschraubpunkte an die Gabel. Ist jetzt ein sehr plakatives Beispiel, aber ungefähr so. Nee,
passt,
also
deswegen habe ich das Grail nicht genommen. Das wäre früher verfügbar gewesen. Aber ich will diese scheiß drei Schrauben haben.
Ganz genau, weil du irgendwann mal was mitnehmen möchtest. Ja, und so versuchen wir halt, das ganze Rad aus diesen Anforderungen zusammenzusetzen.
Das heißt, ihr habt wie so ein Lastenpflichtenheft oder?
Ja, genau. Ja, das resultiert dann daraus. Eine Anforderungsliste, wo dann genau steht, dieses Fahrrad muss das und das haben. Dann sind da Gewichtsanforderungen, Steifigkeitsanforderungen, Feature-Anforderungen.
Ist Steifigkeit, ich sagte gerade eben, früher war immer Lenkkopf steif, ist das noch ein Thema oder sind die Räder alle mittlerweile so steif, dass das ja nicht vernarrt, nicht mehr ersten Fokus hat, weil die einfach alle so steif sind?
Ja, also ich glaube, dadurch, dass wir jetzt nur noch von Alu und Carbon sprechen, kann man bei Steifigkeitswerten schon von dem Basislevel ausgehen. Ich meine, Stahlrahmen haben ja oft eine ganz, ganz andere oder ein ganz anderes Steifigkeitsverhalten als jetzt Alu oder Carbon. Also gerade Carbon kann ich ja so steif machen, wie ich das möchte. Mhm. Oder also ich kann definieren, wie sich ein Alurahmen verhält. Ich glaube eher, dass wir von diesem steifer, steifer, steifer wieder zurückkommen werden zu komfortabler. Weil, ich weiß es nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, was ihr für Räder fahrt, aber je länger ich fahre, desto mehr wird mir der Komfort auch einen Benefit geben.
Hab ich noch nie. Also ich weiß jetzt nicht, ich habe ein Decathlon-Rennrad tatsächlich. Ah. Und der liebe Jupp hat ein Pinarello-Rennrad.
Ah, stimmt, ein F10.
Ja, genau. Und genau. Also ich habe, nee, also Rennrad, also im Rennradbereich habe ich noch nie einen Gedanken. Kann sein, dass ich jetzt aus Glück in meiner Vergangenheit immer komfortable Räder hatte, noch nie einen Gedanken an Komfort ver. Weil ich dachte, das passt nicht zusammen. Ich fahre ja Rennrad. Ich möchte ja tendenziell schnell fahren, von der Idee her. Mhm. Da hat Komfort erstmal nichts verloren.
Ja.
Und ich fahre ja keine 200 Kilometer Rennen.
Ich glaube einfach, dass die Rahmen oder die Räder so weit ausentwickelt sind, dass wir uns mit sowas beschäftigen können.
Das stimmt.
Also wenn das Fahrrad komfortabler wird, heißt es nicht, dass es weniger steif sein muss. Mhm. Und
wenn ich ganz kurz frage, es ist doch eigentlich immer der Kampf zwischen Flex und Torsion, die ich haben möchte im Rahmen, oder? Ich will es ja eigentlich zur Seite so Verwindung relativ steif haben, aber wenn Kräfte von oben auf den Sattel drücken, soll es ja schon abfedern, ne?
Ja, ja, wir können ja mal von hinten nach vorne durch das Fahrrad gehen. Also auf dem Hinterrad lastet, außer jetzt beim Triathlon, also beim Zeitfahrrad, lastet das meiste an Gewicht, also auf meinem Sattel.
Mhm.
Da lastet einfach das meiste.
Wie viel, weißt du das so in Prozent? Ist das so 70-30 oder
ja, 60-40? 60-40. Also beim Triathlon haben tatsächlich Messungen ergeben, dass 60% meines Gewichts auf dem Auflieger legen.
Ach krass, die genau. Sitzen auch mal so weit, weit vorne.
Ja, ja, man sitzt ewig weit vorne, stimmt. Hat dann extrem viel Last auf den Armschalen. Andersrum gesehen, wenn ich jetzt auf dem Fahrrad sitze, dann, witzigerweise habe ich genau darüber auch meine Masterarbeit geschrieben.
Ach Quatsch.
Dann verhält sich das halt extrem auf meine Sattelposition. Also je aufrechter ich sitze, das kann man sich ja relativ gut vorstellen, je aufrechter ich sitze, desto mehr Last habe ich auf dem Sattel.
Mhm.
Also Thema Holland-Fahrrad, ich sitze quasi 100% auf dem Sattel, deshalb sind die Sättel so riesig, weil ich viel Last drauf habe. Mhm. Bei einem Rennrad, Überhöhung, total krass, 15 cm Überhöhung, ich sitze weit vorne auf meinem Cockpit, ich habe relativ wenig Last auf meinem Sattel. Deshalb würde ich mich jetzt gar nicht zu einer Aussage hinreißen lassen wollen, ob das jetzt 60-40 ist.
Ja,
aber wir gehen in so eine Richtung. Das ist
krass geändert, wenn ich an Marco Patani denke, der sehr weit hinten saß und sehr, ne? Und
ja, Superman-Position.
Kaum an Lenker kam. Genau, und heute sind wir bei Van der Poel, der relativ weit, also ist ja auch in der Trend hoch und etwas weit nach
vorne. Ja, ja, klar. Ja, klar. Zero-Offset-Sattelstütze und gib ihm, ja, 140er Vorbau.
Oder wie hieß der von Lotto, der jetzt, Lotto Sudal, der jetzt Triathlon macht, Adam Hansen? Der hatte auch noch, der hatte also eine Pro-Sattelstütze umgedreht nach vorne. Und also muss man sich angucken, eine ultimativ geile Rad. Also das Rad sieht pottenhässlich aus, weil es einfach nicht diese klassische Schönheit hat, wenn man ein Rad von der Geometrie hat. Aber es ist halt sowas von, also vorne Lenker 38 mm, der Typ ist 2 Meter groß, glaube ich. Hm. Minus 17 Grad Vorbau, 140 aufwärts an der Länge, 180er Kurbel.
Okay,
und aber den Sattel, glaube ich, gefühlt 10 cm vom Tretlager. Jetzt ganz übertrieben. Und das war für ihn die angeblich beste Position.
Ja, freut mich für ihn.
Nein, aber das, nee, was, der hat was, wahrscheinlich nichts auf dem Sattel gehabt an Gewicht.
Ja, eh nicht, genau. Und darum geht's ja jetzt. Und da sagen wir halt dann, okay, irgendwo muss ich dann am Hinterbau und an der Sattelstütze oder an der Sattelstrebe dafür sorgen, dass halt Schläge aus dem Hinterrad abgefedert werden. Ja. Und trotzdem möchte ich aber, wenn wir dann beim Fahrrad weiter nach vorne gehen, im Tretlager bei einem Vollsprint nicht, dass das mir abhaut. Also das Tretlager, die Tretlagersteifigkeit muss extrem hoch sein. Dann, wenn wir dann noch weiter nach vorne gehen, dann kommt ja irgendwo der Lenkkopf. Also Lenkkopfsteifigkeit ist ja auch für die meisten ein Begriff. Das kommt dann halt, wenn ich am im Sprint oder im Wiegetritt bergauf an meinem Lenker reiß, dann darf mir das Fahrrad auch nicht abhauen. Das heißt, auch da muss die Steifigkeit relativ hoch sein. Trotzdem möchte ich aber auch Schläge vom Vorderrad irgendwie einigermaßen abgefedert haben. Das heißt, die Gabelsteifigkeit, frontal, lateral, muss man auch gut kontrollieren, dass es kein bockhartes Gefährt ist.
Mhm. Oder ich baue 28er Reifen drauf mit 3 Bar Druck oder so.
28 ist völlig breit.
Im Rennradbereich, ich bin immer noch, also
ich lerne Traditionalisten
ja noch dazu. Ich lerne ja noch richtig dazu. Und okay, für mich ist, also Rennrad 28, also mein Rennrad, da passen keine 28er rein.
Ach so, Felgenbremse.
Ja, klar.
Tut mir leid.
Na was? Jupp, jetzt hilf mir mal. Ja. Du bist auch Felgenbremsenfahrer.
Ja, natürlich. Scheibe ist noch nicht ausgereift.
Du hast 23 mm auf deinen
Leitungen. Scheibe ist noch nicht ausgereift.
Im Rennradsport.
Okay, steile These.
Vielleicht
haben wir ein Thema.
Jetzt mit der neuen Dura Ace soll es besser werden, aber die alten Scheiben, da haben unter anderem Fachmänner wie Froome gesagt, über sein eigenes Faktor in seinen Augen nicht ausgereift.
Okay. Jetzt Chris, ich kenne das Interview mit Chris Froome.
Nochmal revidiert.
Ihn als Fachmann zu bezeichnen, ich glaube, da sind wir uns nicht einig.
Ja, er muss ja vielleicht kein Fachmann sein, aber er fährt halt viel.
Und hat schon
er fährt auch viel bergab.
Hörte ich, bin mir nicht ganz sicher.
Und es war auch öfters im Gespräch, dass die Bremsen bei einer langen Passabfahrt auch ausglühen, die Bremsscheiben.
Ja gut, aber das hat der
Hallo ja nicht. Ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen, also gutes Thema tatsächlich, weil ich glaube, es isoliert auf den Bremskörper oder auf die Bremse zu reduzieren, ist zu kurz gedacht. Weil, ich meine, du hast jetzt gerade angesprochen mit deinen Reifen. Mhm. Der erste große Benefit von Scheibenbremsen ist, dass ich breitere Reifen verwenden kann. Also, wenn wir jetzt hier schon über Gravel sprechen, dann ist der Ursprung des Gravelns der Switch auf eine Scheibenbremse. Weil ich kann mit keiner Felgenbremse einen 50er Reifen in mein Rennrad
anbringen. Ich will da nur Rennrad, also Mountainbike, Gravel,
alles gut, ja.
Pendelrad, alles, da würde ich auch Scheibe, aber ich finde im Mountainbike, im Rennrad, warum soll ich mir ein halbes Kilo mehr an Rad hängen?
Was ich sonst am Bauch mittragen könnte. Dass das aerodynamisch ist am Bauch.
Ja, Bierbauch soll ja Watt sparen.
Warum soll ich schöne schmale ergonomische STIs, also Hebel oder Hörner.
Von Shimano, die sehen auch optisch fast das gleiche mittlerweile.
Gegen Breite.
Nee, das ist doch nicht mehr so. Bei SRAM,
hast
bei Camper.
Hast du den Vergleich?
Ja doch, die Dura-Ace-Bremsgriffe sind definitiv klein. Bei SRAM bin ich voll bei dir. Das sind Riesendinger. Bei diesen GAX,
warum
die
soll ich sauber laufende Räder austauschen gegen ein Zing, zing,
ja, aber
zing,
da hast du
zing,
bei normalen
Sound.
Laufrädern ja auch in der Felgenbremse, die können, wenn du benutzt hast, gerade Hinterräder, ich spreche da aus leidiger Erfahrung, haben die irgendwann leichten Schlag, du musst dich zentrieren und so weiter. Vorteil ist, wenn du leichten Schlag bei einem Scheibenbremsenrad hast, die Scheibenbremse tangiert das weniger als oben die Felgenbremse in erster Linie.
Auf jetzt vergleichst du Äpfel mit Birnen.
Gebe ich dir recht, dass die, also das merke ich beim dem Rad, was ich zu Hause als Grizzle noch stehen habe, du drehst am Rad und du hörst dann auch alle drei Runden mal ein bisschen Sim, Sim, Sim.
Ja.
Das stimmt schon.
Ja, das Ohr fährt mit.
Ja, wahrscheinlich sind das die 0,2 Watt, die mir nachher fehlen.
Nee, ich glaube tatsächlich, wir wollten es ja runterbrechen auf die Vorteile, die außerhalb des Bremssystems daraus generiert werden. Und das ist meiner Meinung nach Reifenfreiheit. Ja, abgesehen, auch im Rennrad. Einen 28er Reifen mit 4,8 Bar wird mir 4, wird mir einen deutlich niedrigeren Rollwiderstand bieten als einen 8 Bar Reifen.
Im Ernst?
Weil wir müssen uns einfach damit beschäftigen, dass der Teer nicht absolut plan
Stimmt.
ist.
Aber auch einen höheren aerodynamischen Faktor liefern.
Ja, am Vorderrad, gebe ich dir recht, am Vorderrad, also wir
bei
starten
breiter?
Ja unsere ja. ja Was frontale Anschlagfläche ist immer schwierig.
Kompensiert, ne?
Also vorne 25er Reifen mit, ja, ich kann jetzt nur von meinem Setup sprechen. Ich wieg über 80 Kilo und ich fahre vorne so 4,8.
Was?
Bei einem 25er Reifen und vorne hinten 4,4, 4,6 bei einem 28er Reifen.
Darf ich noch erzählen, letzte Woche Sonntag, erste Tour. Ich habe das Rad aufgebaut, freitags und
Samstag. 8 Bar drauf.
Hab dann aufgepumpt und wusste halt nicht genau, ich habe 6 Bar draufgepackt.
6 Bar Samstags. Auf einen 45er Gravel-Reifen.
Samstags, ja. Hab dann aber sonntags gesehen, dass da drauf steht maximal 5 Bar.
Oh, das tut weh.
Ja, fahre los, bin tatsächlich zweimal, ja, eine Schotterpiste durch den Wald gefahren. Es ist nicht so krass, also so bei uns, wo du normal im Rennrad einen anderen Weg fahren, da bin ich ja geradeaus durch. Und ich, ohne Spaß, ich dachte mir so, naja, also so komfortabel, wie die immer alle reden, ist das gar nicht. Das schmeckt
ist es
schon
nicht.
Ordentlich.
Ja, also auf so einem 45er Reifen würde ich über 2,4, 2,2 sprechen.
Das dann mal kundgetan in der einen oder anderen WhatsApp-Gruppe und wurde von den erfahrenen Gravelern aber sowas von ausgelacht. Und mir wurde dann sogar ein Umrechnungstool geschickt. Ich glaube, irgendwie ja, 2,5 wäre so bei meinem Körpergewicht machbar. Ja, tue ich mich noch schwer mit der.
Muss man sich rantasten.
Für mich waren 6 Bar wenig.
Ja, und dann halt auch, was wir beim Laufrad sehen, der Laufradtrend. Das ist meiner Meinung nach immer noch nicht ausentwickelt. Also jetzt wird ja gerade Hookless so ein bisschen populärer. Ich
was
weiß
ist
nicht. Hookless? Eine Felge. Ist ja so aufgebaut, dass ich einen Hook habe, einen Haken, der den Reifen vom Abplatzen, vom
beim
Abspringen.
Ja, quasi das Klinche. Felgenhorn, man nennt das, glaube ich, auch J, ne?
Ja, Felgenhorn, genau.
Felgenhorn kenne ich, ja.
Ja, deutsches Wort da dafür. Das sorgt dafür, dass der Reifen nicht runterspringen
ja.
kann. Jetzt fahren wir, ich weiß nicht, ob ihr tubeless fährt, aber
für kein Geld der Welt.
Gut, haben wir auch noch ein Thema.
Die
aber
Kacke,
wir werden tubeless,
erzählen.
Wir werden tubeless immer mehr einsetzen können. Also auch sogar Profis und Profis sind sicher nicht die
offensten oder.
Wir sind ja hier unter uns.
Ja. Hört eh keiner.
Aber Profis haben ja noch sehr, sehr lange an Schlauchreifen festgehalten. Was ja schon.
Heute noch, oder?
Ja, also, das, ne? Aber jetzt bei Paris-Roubaix war tatsächlich der Tubeless-Anteil sehr, sehr, sehr hoch.
Solly hat ja mit gewonnen, ne?
Ganz genau. Erster Tubeless-Sieg ist aber schon länger her. Das war jetzt nicht dieses Jahr Paris-Roubaix, sondern der erste Tubeless-Sieg war, glaube ich, schon 2020 bei einem anderen
Rennen. Okay.
Genau. Was ich damit sagen wollte, war, dass ich durch diesen Trend, dass wir jetzt tubeless fahren, die Drücke reduziere. Ja. Weil ich ja keinen Schlauch mehr habe, der bei niedrigem Druck kaputt gehen könnte. Das heißt, ich habe einfach weniger Druck im System. Und was Hookless jetzt macht, es lässt einfach dieses Felgenhorn, dieses J, weg.
Ja.
Ich habe einfach eine gerade Felge außen. Weil der Reifen hat so eine hohe Eigenspannung, dass er nicht mehr abplatzen wird. Dieses System ist limitiert auf 5 Bar. Bitte alle, die ihr mir zuhört, sollen ja recht viele sein, fährt ein Hookless-Setup nie über 5 Bar. Punkt.
Habe ich Hookless?
Nein.
Gut.
Jetzt nochmal für mich. Also Hookless, du sagst wegen der Reifen, aber beim Schlauchreifen habe ich ja nicht das Problem mit zu wenig Bar. Den kann ich ja mit weniger fahren, ne?
Ja, ein Schlauchreifen hat ja ein ganz, ganz anders gestaltetes Felgenbett,
genau,
weil ich den Reifen
ja
in das Felgenbett klebe.
Im Prinzip wie ein Halbmond.
Ja, genau. Halbmond so. Trifft es perfekt, ja.
Ja. So, und da hätte ich jetzt nicht das Problem, dass ich da nicht, da kann ich ja im Prinzip auch 2 Bar fahren, wenn ich Bock habe, ne?
Ja,
da geht ja nichts kaputt.
Im Cross also fahren die auch 1, noch.
Schlägt ja irgendwann, schlägt irgendwann durch. Aber wie muss ich mir vorstellen, Hookless ist dann ein Clincher-Reifen?
Ein tubeless-fähiger Reifen.
Weil
ein Clincher, also Clincher ist ja eigentlich ein Reifen, der das Felgenhorn trifft. Ein tubeless-fähiger Reifen hat eine so hohe Eigenspannung, dass er kein Felgenhorn braucht. Er wird nicht abplatzen können, weil er so groß gar nicht werden kann.
Aber wo ist der Sinn dieser Hookless-Felgen, wenn es auch mit dem Hook
perfekt
geht?
Danke für die Überleitung.
Okay.
Der Sinn daran ist, dass ich deutlich breitere Felgen fahren kann, mit deutlich weniger Druck wieder. Also zum Beispiel Zip marschiert da ziemlich stark voran. Die haben 25 mm Innendurchmesser ihrer Felge. Da kann ich 28 mm Rennradreifen bei 4,2, 4,0 Bar fahren und habe einen deutlich besseren Komfortwert. Sie haben das auch, natürlich viel Marketing dahinter, aber ich glaube, dass wir uns damit auch gut auseinandergesetzt haben. Ich kann einfach mit diesem wenigen Druck bei einer unebenen Strecke, und jeder Teerbelag wird uneben sein,
wie schlecht
einfach
sind die
vertikale, ja, vertikale Schläge ausgleichen können. Und dieses Setup ist meiner Meinung nach oder auch der Meinung der Ingenieure, die das bei, also Zip ist jetzt nur eine Brand, Envy hat auch Hookless-Laufräder, die einfach sagen, dass diese Geschwindigkeit, die ich dadurch generiere, dass ich nicht immer nach oben ausgehebelt werde, die Geschwindigkeit übertrifft, die ich mir spare, dadurch, dass ich extrem hohe Drücke fahre und einfach...
Aber wir haben 4 Watt, 4 Bar, also wir kommen ja von Schlauchreifen, 21 Millimeter, also ich bin mal ein Rennen gefahren mit 11 Bar auf okay. Schlauchreifen tatsächlich, hat einen Platten, war doof, egal. Aber jetzt redest du von Rennradreifen.
Ja.
Wir reden nicht von Gravel, wir reden nicht von Cross, wir reden
Nein,
von
Rennrad. Rennrad. Ja,
mit 4 Bar.
Ich bin...
Das ist für mich ein Platten.
Özdaler, Özdaler mit einer
Jörg hat die Dinger.
Mit 4 Bar. Mhm. Ja gut, der ist auch dick, der muss
man, da kann man relativ lang damit fahren, ne?
Aber nochmal zurück, ich begreife es noch nicht. Dieses, diese neuen Felgen, wie hält dieser Reifen da drauf? Weil wenn der jetzt nach oben offen ist und ich pumpe Luft drauf,
deswegen wahrscheinlich
dann drückt es doch den Mantel hoch, oder nicht? Mhm. Also jetzt habe ich ja in dem Felgenhorn ist ja quasi eine J-Form, nennt man das ja auch bei Autoreifen, wo dann, wie du sagst, diese ja dieser Haken ist, wo dann das Teflon oder der Draht, sag ich mal, reinrutscht und sich dann verankert mhm. und den Mantel gegen, sag ich mal, abrutschen oder rausrutschen sichert.
Genau.
So, und jetzt habe ich quasi, stelle ich mir das vor, wie eine Schlauchreifenfelge, die halt vielleicht etwas tiefer geht. Und da packe ich auch einen Mantel drauf, der wird aufgepumpt, dann drückt sich ja dann irgendwann der, sag ich mal, wie nennt man das dann, den Reifen, ja, da wo jetzt das Teflon oder der Draht ist, drückt sich irgendwann an die Felgeninnenseite dran mit dem Druck. Aber der darf ja dann auch nicht konisch nach oben sein, sondern muss ja,
Also erstmal, ich glaube, erstmal müssen wir definieren, wie die Felge aussieht. Du hattest jetzt immer vom J gesprochen.
Ja.
Also ich habe oben einen Haken.
Ja.
Ein Hookless Laufrad ist ein U, hat oben keinen Haken.
Ja.
Und dann habe ich viel früher schon, als es Hookless im Rennradbereich gab, im Mountainbike ist das absoluter Standard, habe ich im Rennradbereich ja Tubeless Reifen gehabt. Muss nicht jeder fahren, alles gut, aber Tubeless Reifen haben eine höhere Eigenspannung an sich. Das heißt, sie können gar nicht so groß werden. Sie können den Außendurchmesser eines Hookless oder eines Laufrads generell nicht übertreffen, wenn ich sie nicht auf 15 Bar aufpumpe.
Ja.
Ja, deshalb haben ja Hookless Setups eine Maximalbarbeschränkung von 5 Bar.
Okay.
Weil ich dadurch den Reifen gar nicht so groß werden lassen kann, dass er überhaupt über dieses U springen könnte. Er
dass braucht keinen Haken. Der mehr. Innenradius vom Reifen größer wird als der Außenradius von der Felge.
Ganz genau. Das wird nicht passieren, wenn ich das Setup genauso fahre, wie es vorgeschrieben ist.
Jungs, wir müssen uns entscheiden. Trinken wir noch ein Bier oder machen wir eine Pipi-Pause? Beides ist notwendig bei mir.
Ja, also ich würde schon noch eins nehmen.
Ich würde auch noch eins trinken.
Sollen wir eine kurze Pinkelpause machen?
Wenn du musst, dann...
Ja,
dann
bin ich kurz auf
Pause. Da hilft kein Schütteln und kein Klopfen. In die Hose geht
der letzte Tropfen.
So, ja.
Da sitzen
Tür zu. Sind wir wieder da endlich?
Mama Wieger?
Ja, mach
mal. War gut.
Wo ist eigentlich der Matze?
Ich wollte gerade, irgendwas fehlt.
Hast du einen Matze?
Hast du den mit reingenommen?
Warte.
Ich gehe mal gerade gucken. Der müsste noch draußen sein.
Hast du das Tor hier zugemacht und der ist fort?
Matze!
Hängt der hinterm Busch?
Matze!
Nee. Hat der Größeres vor?
Der hat doch auch nur eins getrunken. Was ist denn?
Wo ist er?
Ich weiß es nicht, Fizi.
Irgendwie, also ohne den macht das jetzt auch wenig Sinn, weiter zu reden, ne?
Ich glaube, der ist hoch am Pott.
Meinst du, das dauert länger?
Ich hoffe nicht, in das nagelneue Bad.
Nicht, der Clara den auffrisst.
Oh,
ich habe da Erfahrung mit. Ja, dann, ich würde mal sagen, macht jetzt wenig Sinn. Ich glaube, wir sehen uns nächste Woche, ne?
Dann müssen wir jetzt die Folge schließen. Und das scheint länger zu dauern. Und damit schließen
bis zum nächsten Mal, ne?
Die Folge und sagen, in 2 Wochen kommt der nächste Teil, ne?
Arrivederci.
Ja. Matze, das ist kacke, ne? Wenn wir hier nachher beschließen, weil die Folge zu lang ging.
Weil du zu viel gequatscht hast.
Ja, dass wir in 2 splitten und wir müssen jetzt natürlich den Übergang aufnehmen und du bist leider nicht mehr vorbei. Deswegen können wir jetzt hier sagen, Fizi, was hat er gehabt?
Wie? Durchfall? Gönorrhoe? Keine Ahnung, was kann man da alles haben jetzt? Wir können dir alles andichten.
Nein, das war natürlich nichts.
Nein, wir haben uns einfach verquatscht und machen natürlich zwei Folgen draus, weil wir natürlich auch in der Mallorca-Vorbereitung sind. Ne? Wir haben unsere Köpfe schon auf der Insel.
Richtig.
Und sind da sehr dankbar, dass wir da so viel gemacht haben. Auf der anderen Seite sehr viel Input, freut euch auf die zweite Hälfte, auf die zweite Halbzeit sozusagen. Es bleibt spannend. Und ich weiß gar nicht, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber hast du da etwa deine Finger nach einem pinken Rad ausgestreckt? Kommt da noch
ich
was?
Ich verrate nichts. In diesem Sinne, freut euch auf die zweite, ja, auf die zweite, auf den zweiten Teil der Canyon-Folge und zwar in 2 Wochen. Bis dahin macht's gut, viel Spaß beim Radfahren und bleibt gesund.
Tschüss.
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.